Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
In der Sauna einen Plattenspieler haben und eine Platte vorher aufzulegen und dann 10 Minuten zu schwitzen zu den Stones, finde ich ziemlich gut.
Radio 1, Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Ich hoffe, Sie haben schon mal reingehört. Falls noch nicht, es gibt viele, viele Interviews, die auf Sie warten, die Sie nachhören können über unser Podcast-Archiv in der ARD-Audiothek oder auch auf der Radio 1-Seite. Möglicherweise werden Sie heute ein paar Hintergrundgeräusche hören, möglicherweise häufiger. Und es wird sich anhören, als seien da 2 Hunde und 3 Frauen im Studio. Und genau so ist es auch. Und wer von diesen 3 Frauen mein Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Anlässlich des 70. Geburtstages unseres heutigen Gastes schrieb die Süddeutsche Zeitung, diese Schauspielerin entziehe sich souverän allen Erwartungen. Ihre Figuren seien niemals so ganz kalkulierbar. Was kann es Schöneres geben für Menschen, die Rollen zu Menschen werden lassen? Durch Talent und Können. Jutta Speidel kann das und sie weiß es. 1954 kam sie im Münchner Stadtteil Schwabing zur Welt, steht schon mit 9 auf der Bühne und lässt sich auch durch sowas wie Schule nicht von ihrem Wunsch abbringen, Schauspielerin zu werden. Wer es 10 Jahre vor Einführung des Privatfernsehens schaffte, bekannt zu werden, der blieb es oft. Schließlich gab es nur eine Handvoll Sender und das einflussreiche Kino. Jutta Speidel hatte das Glück, in Filmen und Serien mitzuspielen, die letztlich auch durch ihr Zutun ganz besonders und besonders erfolgreich wurden. 3 sind einer zu viel, Fleisch, Um Himmels Willen, Forsthaus Falkenau, Alle meine Töchter. Töchter hat Speidel auch, 2. Und ein Herzensprojekt, das längst zu einem Unternehmen wurde. Horizont e.V., ein Verein, der sich für obdachlose Kinder und deren Mütter stark macht. Und einen ersten Roman hat sie geschrieben. Es gibt also viel zu besprechen.
Und Sie sind zum ersten Mal hier zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Frau Speidel.
Ja, und ich bin wirklich erstaunt, weil wenn man sich das so vorstellt, ein Studio, okay, aber erstmal schon in einem wahnsinnig schönen Haus von außen, dann mit einem Garten, wo wunderbare Blumen sind und dann ist ein Studio, wo ich wirklich völlig begeistert die Gemälde anschaue, weil ich habe auch, ich liebe Gemälde, liebe einfach Malerei grundsätzlich und Sie haben sehr schöne Kunst, muss ich Ihnen wirklich als Kompliment sagen.
Das freut mich, schön, dass Sie sich wohlfühlen, das soll auch so sein, das soll ja so eine kleine Kapsel sein und der Blick, das ist alles total berechnend. Ihre Sichtachse geht natürlich Richtung Garten, zu den Blumen.
Aber Sie sind auch eine schöne Frau, also ich gucke Sie auch gerne an.
Frau Speidel.
Gerne.
Das geht aber gut Kompliment los hier
zurück.
Für mich.
Vielen herzlichen Dank. Sie haben mir Komplimente gemacht, also darf ich das zurück aufgeben.
Gut. In Vorbereitung auf dieses heutige Gespräch habe ich mir viele Artikel angeschaut. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Christiane Trommer aus dem RBB-Archiv. An bestimmte Sachen wäre ich gar nicht mehr rangekommen. Die sind einfach nicht im Internet zu finden, für mich jedenfalls. 1977, das klingt einerseits ganz weit weg und andererseits auch, vielleicht weil ich selbst auch erlebt habe und dann 10 war, es ist jetzt ja irgendwie dann doch noch greifbar. Das war eine Zeit, da waren Sie auf dem Cover der TV Hören und Sehen.
Aha,
und da stand, und das finde ich so, dass alle 3 Programme auf einen Blick. Alle 3 Programme auf einen Blick. 3 Programme. Das kann sich, also, und heute kann ich mir 3000 einstellen, wenn ich an meinem Receiver oder wie auch immer. Das heißt, es war wirklich extrem fokussiert, also das, was im Fernsehen möglich war und eben, wir haben es ja schon gesagt, die große Konkurrenz war das Kino, wenn man so will, aber ansonsten gab es das nicht.
Ja, es gab ein ganz schönes Wort und wenn du sowas fabriziert hast, dann warst du eigentlich schon an der Front oben, wenn du einen Straßenfeger
hattest. Straßenfeger.
Als Straßenfeger. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Wir haben ja auch, also in meiner Familie, erst sehr spät einen Fernseher gekriegt zur Mondlandung, wie das oftmals so war, also 69. Ne? Und Fernsehen war absoluter Luxus für reiche Leute, die sich sowas leisten konnten. Und ins Kino gehen, da musste ich auch viel sparen, damit ich mir eine Kinokarte kaufen konnte. Also das ist alles nicht so ohne. Und das Theater sowieso. Also ins Theater wurde ich maximal zweimal im Jahr von meiner Mutter zu Weihnachten vielleicht und zum Geburtstag ausgeführt oder von meiner Großmutter. Und das ist schon alles so weit weg, weil man sich das insofern nicht mehr vorstellen kann. Die Begehrlichkeit, dann auch so ein Erlebnis zu haben, einen Straßenfeger eventuell dabei gewesen zu sein und den gesehen zu haben, das war was Besonderes. Und heute ist alles so normal und es geht so, die Menschen merken sich den Namen nicht mehr, wer da gespielt hat, wer die Regie geführt hat oder auch selbst den Inhalt vergessen sie am nächsten Tag bereits. Und ich hatte eben das große Glück, bestimmt 20, 30 Jahre, Straßenfeger mitproduziert zu haben, also sie mitproduziert zu haben.
Die EM läuft ja gerade, das, das ist so eine Art Straßenfeger, finde ich. An manchen Spielen, ne, dann ist, da merkt man dann, so in etwa muss das früher gewesen sein. Also in einer Stadt wie Berlin spürt man das sehr. Es ist,
alles guckt.
Einerseits sind bestimmte Straßen sind ganz ruhig und leer. Mhm. Und andere Straßen sind total belebt, weil da irgendwelche Restaurants sind, die das Ganze übertragen, Public Viewing. Und da kommt dieses dieses Gefühl wieder, dass man da so ein Erlebnis miteinander teilt. Es passt mir gar nicht, dass ich in der letzten Zeit immer wieder, immer häufiger, genau, ich will das gar nicht bemängeln, aber die Veränderung der letzten, die die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre mit sich gebracht haben, die sind so eklatant. Mhm. Wir leben ja weiter in unserer Hülle mit unserer Seele und unserem Geist und unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben und die irgendwie noch, ich will ja auch gar nicht sagen, zu dieser alten Zeit gehören. Das ist keine alte Zeit. Das ist ja irgendwie, Zeit ist ja eine sehr fließende Sache, wenn man so will. Ich merke nur, dass diese Kontraste so stark sind und ich möchte nicht den Fehler machen, hier in so eine Nostalgie, immer wieder in so Nostalgiegespräche zu kommen. Aber wenn ich mir das so vergegenwärtige, wie lange es erst her ist, dass die privaten Fernsehsender beispielsweise kamen, es war 1984. Und das ist heute mehr als selbstverständlich. Wir haben ein Überangebot an Streamingdiensten, Möglichkeiten. Überlegen Sie mal, wer bringt die Kassette zurück zur Videothek? Das ist irgendwie ein Satz, der ist noch warm, wenn man so will. Ja. Und hat sich komplett überholt. Hat wirklich was sehr Nostalgisches.
Wir Kassetten überspielt haben. Ne?
Ja, stimmt.
Ja. Ich glaube, unsere Eltern haben sich auch gewundert, wie schnell wir vorangeschritten sind in unseren Bewegungen. Sie sind ja noch ein ganzes Eck jünger wie ich. Aber gerade was so die 60er und 70er an Bewegung gebracht haben, war ja, glaube ich, für unsere Eltern auch enorm.
Aber die gingen ja eher von den Menschen aus und von Ideen. Und das, was wir uns, wir docken jetzt so an, wir gehen, also ich glaube, die Digitalisierung, und ich will es auch nicht, ich will es eigentlich wertneutral sagen, aber ich stelle fest, dass es kaum einen Platz gibt, der nicht davon in irgendeiner Weise beeinflusst ist.
Also ich bin ja kein Junkie, was sowas angeht, überhaupt nicht. Ich kenne mich eigentlich mehr oder weniger gar nicht wirklich aus. Aber ich merke natürlich über meinen Verein, wie wichtig es auch ist in der Kommunikation und Vernetzung. Ich bin ein Mensch, der immer irgendwie das, was er kann, also ich kann telefonieren, ich kann eine Wählscheibe wählen.
Wir haben noch, haben Sie noch ein Wählscheibentelefon?
Ich habe noch eins im Keller.
Ja. Okay, im Keller.
Das ja, ist. Aber das ist das Einzige, weil da der Stecker noch funktioniert. Und ja, aber ich telefoniere nach wie vor lieber vom Festnetz als vom Handy. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Aber ich kann bei meinem Handy, sagen wir mal, noch nicht mal ein Zehntel von dem, was da wirklich alles möglich wäre.
Okay, das können aber glaube ich sowieso
nicht. Aber ich brauche auch nicht mehr. Mhm. Ja, wenn ich jetzt so ein Junkie wäre, dann würde ich das alles können und würde das alles auch benutzen, aber das tue ich nicht.
Ich glaube, wenn man die Möglichkeiten erstmal alle umfasst, dann kann da schon die eine oder andere Sache bei rumkommen, wo man denkt, ah, das ist ja interessant, gut, dass ich das jetzt weiß. Wenn man das möchte. Dear Mr. President, damit geht's los musikalisch. Pink featuring die Indigo Girls. Erstmal, ist es Ihnen leicht gefallen, diese Musikliste zusammenzustellen?
Ja, fällt mir immer wahnsinnig schwer, weil ich die Titel immer nicht kenne. Mhm. Ich summe dann und dann rufe ich meine Freundin Barbara an und sage, sag mal, wie heißt der jetzt gleich wieder? Ich finde Pink eine ganz herausragende Künstlerin, auch mutig, unangepasst und trotzdem absolut in der Zeit und Mainstream auch und wahnwitzig erfolgreich, aber sie hat eine Monsterpersönlichkeit. Deswegen gefällt sie mir.
Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street?
Radio 1, die Hörbar Rust, die Schauspielerin und jetzt auch Autorin oder auch eigentlich schon länger Autorin, aber jetzt auch Romanautorin. Jutta Speidel ist heute hier zu Gast, 1954 in Schwabing geboren. Ihre Großmutter, wie hieß sie?
Eine Großmutter hieß auch Emilie. Ja.
Emilie.
Ich wollte ihr ein kleines Denkmal schenken, aber nicht alles ist so authentisch wie im Buch.
Wie lange haben Sie sie noch kennengelernt? Wann ist sie gestorben?
Oh, lang. Ich war in der Tat 17, also ich habe meine Großmutter schon richtig erlebt.
Sie haben sie in einem alten Interview mal als sehr bodenständig beschrieben. Sie hatte 10 Geschwister, kam aus einer Generation, aus einer riesengroßen Familie. War sie diejenige, die Ihnen bestimmte Werte beispielsweise übermittelt hat, die Sie miterzogen hat?
Also ich hatte eine bayerische Großmutter. In Bayern ist man Katholik. Und in Bayern lebte man zumindest im letzten Jahrhundert auch absolut mit der Kirche. Also es gab das Sonntagsfrühstück, wo der Pfarrer gekommen ist und hat dann das Pfaffenstückel gekriegt. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Das Pfaffenstückel ist das beste Stück vom Fleisch. Also am Sonntag gab es einen Sonntagsbraten und kam dann der Herr Pfarrer und dann hat man ihm das beste Stück, das ist meistens der Anschnitt, ja, sagen wir mal, vom Schweinefilet oder irgend sowas. Also meine Großmutter war sehr geprägt von dieser Erziehung und war eine sehr gläubige Katholikin. Und ich bin also schon ganz, ganz früh immer in die Kirche mitgenommen worden und musste dann irgendwelche Rosenkränzlein beten.
Haben Sie das verstanden? Haben Sie Kirche verstanden?
Nein, ganz sicher nicht. Aber ich habe in der Kirche etwas mitgekriegt, was mir wahnsinnig gut gefallen hatte. Das war der Prunk, das waren die Lieder, das war, wie schön der Pfarrer angezogen war, das waren die Ministranten mit den weißen Gewändern und den roten Krägelchen und der Weihrauch und die Kerzen. Und die katholische Kirche ist ja sehr barock, also jedenfalls früher war das da waren auch diese Rituale, ähnelten sich ja auch die Predigten, da habe ich dann meistens irgendwie an was anderes gedacht, aber sagen wir mal so, die katholische Kirche hat mich insofern geprägt als Institution, aber spätestens als ich anfing, wirklich nachzudenken, was in dieser Welt alles schiefläuft und wo die Kirche eigentlich dafür auch zuständig wäre, habe ich ein anderes Bild gekriegt von der katholischen Kirche und bin eigentlich wahnsinnig enttäuscht von der Institution. Ich finde, sie sind erst einmal an der Zeit vorbei und das, was der Vatikan da nach wie vor vorgibt, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und sie müssen viel radikaler sein, sie müssen viel mehr dem Menschen zugewandt sein und nicht immer sagen, alles wird gut. Es wird nicht gut.
Ich verstehe es auch wirklich nicht, weil jeder Marketing-Experte und jeder Marketing-Expertin sagen würden, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr habt irre viel Kohle, wenn ihr euch jetzt nicht gleich ein anderes Konzept überlegt, ne, dann kippt das, dann ist es vorbei.
Ich kenne wirklich sehr gut einige, die in der Kirche sind, auch die im Kloster sind. Und ich habe auch gute Gespräche geführt, sowohl mit Nonnen wie auch.
Ach Mensch, natürlich, ich spreche ja hier im Grunde.
Also ich weiß einfach, sie sehen, dass sich etwas ändern müsste, aber sie kommen nicht dazu. Sie kommen nicht raus aus ihrer Nummer. Ich meine, wenn das der Franziskus nicht gepackt hat und alle hatten daran gehofft, dass er es packt, dass er das Zölibat aufhebt. Und ich meine, die Homosexualität ist nirgendwo so verbreitet wie
aus einem Fußball
in der
vielleicht.
Kirche.
Kleiner Scherz.
Der Fußball ist da harmlos. Nein, wirklich. Und da wird einfach ein Deckel des Schweigens drüber gelegt und wie viele uneheliche Kinder auf der Welt sind von Pfarrern gezeugt und die Kirche zahlt die Alimente. Gut, Gott sei Dank tut sie das, ja. Aber was diese Paare dann, die ein Kind haben, erleben müssen, ja, dass der Mann vielleicht eben nicht mehr den Beruf ausüben darf eines Pfarrers oder so. Das ist einfach, das führt so weit und das geht, ist so hinterwäldlerisch und es ist so over. Und wenn man jetzt davon redet, dass eben so viele Missbrauchsfälle da auch sind, dann wird es dann ganz übel.
Mir ist, während Sie sprachen, bewusst geworden, dass Sie ja eine Weile sowas wie eine mediale Vertreterin, so eine Leihnonne, wenn man so will.
Ja, das war für mich eine große Herausforderung, weil ich eben mit der Kirche aufgewachsen bin. Ich hatte lauter Ostnonnen an meiner Seite, die noch nicht mal ein Kreuz schlagen konnten. Das war wahnsinnig lustig, die Karin Gregorek zum Beispiel, die sagte zu mir, zeig mir doch mal, wie macht man das, ein Kreuz? Sag ich einmal jetzt im Lehrgang mit euch allen, damit ihr wenigstens euch als Nonnen anständig benehmt. Schon lustig. Aber für mich war die Recherche toll. Weil ich habe ganz wunderbare Nonnen kennengelernt. Ich habe von Anfang an mit der Claudia Sieler, die damals die Produzentin war, gesagt, lasst uns doch richtige Geschäftsfrauen draus machen. Lasst uns mit ihrem Spleen, und alle haben sie irgendwie ihre Befindlichkeiten, und die ticken einfach ein bisschen anders da in Kloster Kaltental. Und das war eigentlich, glaube ich, das Salz in der Suppe.
Ja, es ist ja oft so, dass Orden eigentlich so kleine, hört man, liest man immer mal wieder, ja, aber auch kleine, wie so eigene Unternehmen, ne? Also wenn.
Absolut, das sind große Unternehmen. Adelholzner zum Beispiel, eines der besten und größten Wasser ist, und viele Bierbrauereien sind in Händen von Nonnen.
Hatten Sie es, ich will nicht sagen Skrupel, aber kurz Bedenken, bevor Sie die Robe getragen haben? Also hatten Sie das Gefühl, dass...
Sagen wir mal, bei jeder Serienrolle hast du die Angst, dass wenn du zu lange drin bist, dass du einfach weg vom Fenster bist und dass du so einen Stempel aufgedrückt kriegst. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich immer ausgestiegen bin nach 4, 5 Jahren. Ich bin aber auch ausgestiegen, weil wenn eine Serie neigt ja dazu, auf dem Erfolgstrip produziert zu werden. Also in den seltensten Fällen traut sich eine Serie wirklich revolutionäre Gedanken anzusetzen und einfach was umzukrempeln und sehr unkonventionell zu sein. Normalerweise geht man, wenn man weiß, ah, da funktioniert der Bürgermeister mit der Nonne, das ist wie Patum Patachon oder das ist eben so nachgemacht aus Italien, dann funktioniert das. Ich habe einfach oft gemerkt, dass in Serien diese Wiederholungen mich dann anfangen zu langweilen. Und ich sage, wieso, das habe ich doch schon gespielt. Ich muss ja nicht nochmal spielen. Mhm. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe gesagt, alle Nonnen müssen ungeschminkt sein. Mhm. Das gab es ja nicht beim Fernsehen, dass du ungeschminkt vor die Kamera gegangen bist. Das Einzige, was wir hatten, dass wenn wir irgendeinen Flecken hatten oder eine Wunde, dann ist das so ein bisschen ausgebessert worden. Die ersten Jahre waren wir plein. Und das war toll. Danach waren sie alle geschminkt, aber da war ich ja nicht mehr dabei. Aber das ist das, was mich auch so gereizt hat. Gesagt, pure Gesichter. Pur. Mhm. Und du siehst in diese puren Gesichter und weißt, was in ihnen vorgeht.
Wenke Möhre haben Sie mitgebracht. Knallrotes Gummiboot. Wir springen jetzt an den Anfang
ihres
Lebens.
Ja, weil die Wenke, ich mochte die immer. Ich fand die immer wahnsinnig lustig und ungewöhnlich. Also Wenke Möhre ist schon, Knallrote Gummiboot hat mich lang begleitet.
Die Schauspielerin Jutta Speidel ist heute hier zu Gast. Wann haben Sie das Lied das letzte Mal gehört? Was denken Sie?
Jetzt gerade.
Und davor?
Weiß und ich davor nicht, ungefähr. Ewig her. Aber man hat sofort gute Laune. Ich weiß nicht, warum. Mir geht es jedenfalls so.
Was sehe ich denn? Also wenn das jetzt ein Videoclip gewesen wäre, der auf ihr, also eine Kamera, die auf ihr Leben in der Zeit gerichtet wäre, was hätten wir gesehen?
Wir hätten auf alle Fälle ein junges Mädchen gesehen, der die Welt so offen gestanden hat und die eigentlich sich nie Gedanken darüber gemacht hat, wenn ich jetzt das oder das mache, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut oder welche Konsequenzen hat es, sondern ich habe einfach immer gemacht. Ich habe das gemacht. Viele, ich habe immer gesagt, ui, schon wieder ein Fettnapf, hui, und schon stehe ich wieder drin. Ich bin sicherlich in so viele hunderte von Fettnäpfchen reingesprungen, aber das hat mir mein Leben auch geprägt, das hat mich ausgemacht. Man kann nicht immer nur das Richtige tun, das Falsche zu tun, da lernt man wenigstens draus.
Aber
und
ja.
Das habe ich mit Hochgenuss gemacht.
Ihr Vater und Ihre Mutter, ich weiß nicht, ob Ihre Mutter auch berufstätig war, Ihr Vater hat als Anwalt, glaube ich, gearbeitet.
Mein Vater war Patentanwalt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Was
sehr lustig ist.
Inwiefern?
Ja, weil ich war immer in der Auslegehalle. Bevor ich in die Schule kam, bin ich mit meinem Vater in München ins Münchner Patentamt gegangen, dieses rote Gebäude an der Isar unten. Und da gab es die Tante Inge. Und die Tante Inge, die hat dann, während mein Vater also irgendwelche Sachen studieren musste, hat die auf mich aufgepasst. Und dann war ich also am Empfang von der Auslegehalle. Und die Tante Inge hat mir dann immer so ganz skurrile Patente rausgesucht. Und wenn mir eins ganz besonders gut gefallen hat, dann hat sie gesagt, ja, ich guck mal, ob ich das kopieren kann. Und dann hat sie mir das kopiert. Und dann hatte ich in meinem Kinderzimmer, hatte ich die ulkigsten Patente hängen, zum Beispiel eine Stuhlgangerleichterungsmaschine, das war das eine, was ich sehr geliebt habe. Und das zweite war etwas Fränkisches. Von einer königlichen Bierbrauerei, und da stand in so einem schwäbischen Akzent und dieser altdeutschen Schrift, von morgen a darf niemand mehr in der Bachscheiße, weil übermorgen der königliche Magistrat Bierbraue tut. Und das sind so Sachen, das sind so Kindheitserinnerungen. Ich habe mit Patenten gelebt. Andere hatten Poster von irgendwelchen.
Aber Sie hatten auch Poster.
Ich hatte auch Poster, ja, aber ich hatte eben Patente.
Aber wenn ich da nochmal, ohne wirklich zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber eine Stuhlgang-Erleichterungsmaschine. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Pegel?
Naja, das war so ähnlich wie ein gynäkologischer. Nein, das glaube ich. Also das war eine Schwarz-Weiß-Zeichnung und die war so ähnlich wie ein gynäkologischer Stuhl, und da war unten für die Füße so ein Gegentritt und da musste man sich einfach reinstemmen und dann ploppte das schon raus.
Komisch, dass das nie was geworden ist. Keine Ahnung. Okay. Und Tante Inge wurde dann wahrscheinlich irgendwann abgeführt, weil sie den Datenschutz verletzt hat, weil sie ständig Patente kopiert hat.
Nein, das wusste mein Vater auch. Also das ist so total lustig gewesen. Und ich bin Tante Inge vor vielen, vielen Jahren durch Zufall begegnet. Und ich hätte sie nicht erkannt, weil ich war ja ein Kind. Und Tante Inge war inzwischen eine ganz betagte alte Dame. Und dann kam die auf mich zu und sagt, du wirst mich nicht mehr kennen, ich bin die Tante Inge. Und ich fiel ihr um den Hals und gesagt, Tante Inge, du warst mit der wichtigste Mensch.
Oh.
Ja, okay. Süß, ne?
Ihre Mutter Gerlinde wollte selbst Schauspielerin werden, stimmt das?
Ja, aber es war Krieg und sie waren evakuiert, sie waren in Kirchbichl, das war bei Bad Tölz. Und die Mami hat heimlich, war eingeladen zur Aufnahmeprüfung. Und als sie dann, weil es ja nicht so normal war, dass du in die Stadt München reinfahren konntest, ja, brauchte sie also jemanden, ihren Cousin. Und dem hat sie das erzählt und der hat es geplaudert. Und daraufhin haben sie es eingesperrt zu Heim und gesagt, du gehst da nicht hin.
Oh.
Für solche Scherzchen haben wir momentan, alle andere Probleme. Und so wurde sie eine Laiendarstellerin, als sie schon 50 war oder so. Die hat eine Theatergruppe gegründet.
Ach, gegründet auch.
Ja, das Theater an der Würm, das hat sie gegründet, und da hat sie regelmäßig gespielt, Regie geführt und sogar Stücke geschrieben.
Und als das in Ihnen als junge Mädchen, als kleine Mädchen eigentlich schon möglicherweise hervortrat, dass Sie jemand sind, der sich gerne vor anderen produziert im kreativsten Sinne. Hat sie das erkannt? Hat sie das unterstützt?
Also sicherlich hat sie das erste Mal so als Flausen oder was. Aber wir haben zwei sehr berühmte Opernsänger in der Familie, mütterlicherseits Wagnersänger. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich gewesen, dass in der Familie jemand plötzlich auf so eine Schnapsidee kommt. Ja, aber als es bei mir einfach so war, dass ich unbedingt das wollte, hat sie eigentlich den entscheidenden Schritt gemacht. Sie hat nämlich, die war sehr eng befreundet mit dem Schlierseer Bauerntheater, mit dem Beppo Brehm und mit der Stöpsi Seidel.
Stöpsi Seidel, was ist das
kennen Sie die Stöpsel?
Nein, ja, aber Stöpsel Seidel, wie kann man so heißen? Da kann man, muss man immer gute Laune haben als Stöpsel Seidel.
Die Stöpsel, ja. Die Stöpsel war, die Geliebte von Beppo Brehm. Und der Beppo Brehm war ein Volksschauspieler. Und der gehörte zur Therofall-Familie, wo der Hansi Seitz Schauspieler und der Franz Seitz, sein Bruder, ganz bekannter Oscar-nominierter Produzent ist. Der hat die Blechtrommel. Mhm. Und der hat eben diese ganzen Lümmelfilme gemacht. Und die haben Statisten gesucht, Kinder. Und die Stöpsel hat zu meiner Mama gesagt, du, die Jutta will doch unbedingt das einmal machen, dann sage ich dem Hansi, der soll die Jutta mal vorsprechen lassen. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich also Statisterie in Pepe der Paukerschreck gekriegt.
Das erste Mal noch ohne Text, beim zweiten Mal. Sie haben sich gut in Position gebracht, ne?
Ich habe mich so lange hinter den Hansi Kraus immer wieder umgesetzt in der Klasse, bis ich wusste, da bin ich immer im Bild.
Frau Speide, ich muss Ihnen diese Frage stellen. Wie war es denn an der Schule? Also da... Es gab da wahrscheinlich ein paar Highlights. Ich weiß, dass Sie nicht für alle Mitschülerinnen und Mitschüler positiver Einfluss gegolten haben. Ich weiß nicht, ob sich das nur auf die Skifreizeiten bezogen hat oder ob das auch für den Schulalltag gegolten hat. Es geht dem mehr, dass Sie durchaus versucht haben, Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler dazu zu überreden, nachts eine Jugendherberge oder wo auch immer Sie übernachtet haben, zu verlassen, um ins Dorf zu gehen und Alkohol zu trinken. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Wir mussten 2 Stunden den Berg wieder hochsteigen. Nein, aber wenn wir jetzt auf die Schule kommen, die Schule, ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis nach wie vor zu der ganzen Institution, so wie sie auch heutzutage funktioniert, weil es nach wie vor in Deutschland nicht so ist, dass generell an den Schulen das Individuum gefördert wird, sondern es wird einfach das Pensum durchgepaukt und es fallen ganz viele hinten rüber, die eben Begabungen vielleicht in eine andere Richtung haben und dann vielleicht auf der Schule auch falsch sind. Aber da das alles nicht so einfach ist, du kannst ja nicht einfach auf jede Schule gehen, die du willst oder ständig hin und her springen. Das ist finanziell völlig unmöglich, auf Privatschulen das zu machen oder auch, weil du nicht im Sprengel bist. Und das ist, deswegen bist du ja da schon einer Norm unterworfen. Und ich war mein ganzes Leben nicht ein einziges Mal in einer Schule, wo ich das Gefühl hatte, und ich hatte etliche Schulen, weil ich bin ja, wie gesagt, aus Schulen rausgeflogen, wo ich das wirklich das Gefühl hatte, da werde ich verstanden oder da unterstützt man mich wirklich. Ich hatte einen Deutschlehrer, der hieß lustigerweise Ude. Und ich habe immer gedacht, ob der wohl verwandt war mit unserem Bürgermeister. Nein, war er nicht. Der verstand es, den Zeitgeist, das waren damals so Ionesco, Brecht und all solche Schriftsteller, die da durchgenommen waren, den Zeitgeist zu verbinden mit Geschichte. So dass man kapiert hat, warum hat ein Brecht das oder das so und so geschrieben. Ich habe durch ihn, eigentlich ausschließlich durch ihn, wirklich dieses Interesse an Literatur gewonnen. Und da bin ich ihm heute noch dankbar. Mhm. Aber warum musste ich auch benotet werden in Physik, in Chemie, in Mathematik? Mir reicht es vollkommen, wenn ich heutzutage meine Gage mit einer Mehrwertsteuer versehen kann. Ich war ungeeignet.
Punkt. Ja.
Völlig ungeeignet.
Ja. Ich würde jetzt mal, und sei es nur aus Prinzip, auf die Gegenseite springen und sagen, solange Sie es noch nicht können und nicht wissen, wissen Sie auch nicht, ob Sie es vielleicht gerne machen oder möglicherweise doch eine Begabung haben. Es sind ja diese Fächer, um die man...
Das ist schon richtig.
Und ich möchte, und vor allen Dingen ist es mir auch wichtig, dabei zu sagen, nochmal zu unterstreichen, die Inhalte werden möglicherweise einfach nach wie vor in diesen Fächern falsch vermittelt. Da bin ich ganz bei Ihnen. Denn das ist ja auch der Grund, Mädchen sind ja nicht dümmer als Jungs. Im Gegenteil, man sieht es ja am Notendurchschnitt, dass die auch bei den Studierenden beispielsweise, dass die jungen Frauen oft sehr viel bessere Noten haben. Das ist nicht das Ding. Das heißt, sie sind klug genug, um auch diese MINT-Fächer zu beherrschen. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und so weiter. Es wird nur einfach auf eine Art vermittelt, die eckig ist und möglicherweise nicht pädagogisch nicht ausgefeilt genug. Denn ich finde das schon schön, immer wieder auch Frauen kennenzulernen, die schon als Mädchen ein Interesse hatten für Mathematik oder Physik, weil sie einen tollen Lehrer oder sie wollten dem gar nicht widersprechen. Aber möglicherweise hatten auch sie nicht die richtige Lehrerin oder den richtigen Lehrer, um ihnen dieses Thema nahezubringen, oder?
Nein. Es ist von Anfang an klar, dass ich habe kein Verständnis für Physik und ich habe kein Verständnis für Mathematik. Chemie würde mich noch mehr interessieren. Chemie war ich auch immer besser. Aber dass ich dadurch Klassen wiederholen muss, weil ich da einfach eine 5 habe, ja. Wenn ich aber in anderen Fächern saugute Noten hatte, weil mir das einfach gelegen hat und weil mich das interessiert hat. Mich hat Biologie interessiert, mich hat Erdkunde interessiert.
Ich verstehe schon, ja.
Mich hat Deutsch interessiert. Also es gab genügend andere Fächer, wo ich gut war. Aber wenn ich 2 Fünfer hatte oder einer war eine 6, ja, Mathematik habe ich auch einen 6er nach Hause gebracht. Also, und dann muss ich eine Klasse wiederholen, bin also ein Kopf größer wie die anderen, bin auch irgendwie im Hirn auch schon weiter. Anstelle dessen, dass man sagt, okay, das ist halt, das muss sie machen. Aber die Benotung ist nicht die, die einer hat, wenn er ein Leistungsfach Chemie hat oder ein Leistungsfach für irgendein naturwissenschaftliches Fach. Ich hätte es gerne gehabt in Theaterpädagogik oder irgend sowas, ja. Es hat sich ein bisschen verändert und es hat sich ein bisschen verbessert.
Es ist von Mensch zu Mensch verschieden, ja. Das ist nach wie vor.
Ich finde es toll, wenn eine Frau eine große Affinität hat zu Mathematik oder zur Naturwissenschaft. Finde ich großartig.
Es sollte uns nicht so erstaunen, wenn das der Fall ist. Ich meine, wir hatten eine Bundeskanzlerin, die
war
da
eine
sehr
tolle
gut
Chemiker.
Konnte. Ja, ganz genau. Ja. Sie konnte. Ich glaube, dass die das sehr gut konnte. Und das hat möglicherweise auch was damit zu tun, wie es einem vermittelt wird. Ich meine mich auch zu erinnern, gelesen zu haben, dass ihr Vater sie herangeführt hat an bestimmte handwerkliche Arbeiten beispielsweise, um die Mädchen auch oft einen Bogen machen oder wo man sagt, nee, das musst du nicht, aber komm, ich zeig dir mal, wie man die Wäsche zusammenlegt oder so. Und sie sind heute, sind sie handwerklich ganz fit, ne?
Also ich hatte ja keinen Bruder und mein Vater hat einfach mich gebraucht. Mein Vater machte sehr, sehr viel selber und da er auch in gewisser Form auch ein Erfinder war und ich war eigentlich auch in gewisser Form ein Erfinder, ich habe 2 Erfindungen gemacht, die hat er nur leider nicht patentiert, wäre ich heute, glaube ich, sehr reich, nämlich das singende Klo.
Das ist Miriam, die im Hintergrund gerade lacht und nicht an sich halten kann.
Ja.
Das singende Klo?
Ja.
Man macht den Deckel auf?
Nein, das singende Klo, und zwar, es ärgerte mich immer beim Drehort in diese, damals gab es ja noch nicht mal Toi, 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 sondern das ist eine furchtbar, wo wir immer auf die Toilette gehen mussten beim Drehen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch so wunderbar, und das habe ich meinem Vater vorgeschlagen. Weißt du, so Toiletten, die man wo aufstellt, die auf Rollen sind, die man hin und her fahren kann, die erstens mal eine Dusche innen drin haben, dass wenn du die Tür aufmachst, vorher wird geduscht, das ganze Klo abgeduscht, und wenn du gehst, dann wird es hinter dir auch wieder abgeduscht, und während du da drin bist, hörst du schöne Musik. Das wäre doch super. Mein Vater hat sich genau wie die Dame neben mir, kaputt gelacht. Und ich ärgere mich, weil es ist erfunden worden, aber leider nicht von mir. Und ich habe noch eine tolle Erfindung gemacht.
Wenn Sie die
das weiß gar keiner, die ist auch inzwischen erfunden worden. Es hat mich immer gegraust, dass in der Metzgerei die Metzgerin mit ihren Wurstfinger die Wurst anlangt, ohne Handschuhe, heute hat man ja Handschuhe an, und dann das auf das Wurstpapier drauflegt, und weil da unten drunter die Waage ist. Dann habe ich gesagt, Papi, das ist doch ganz einfach. Du radelst die Wurst runter und die fällt auf eine Waage und vorher tust du Papier drunter. Hat er auch nicht patentiert. Hat er gesagt, das ist nur ein Gebrauchsmuster.
Okay, und jetzt kann ich Ihnen sagen, er hat beide Sachen patentiert und das Geld an Ihnen vorbeigeschleust. Sie haben 2 Geschwister und die kommen jetzt rein. Herzlich willkommen! Das wäre so toll, oder? Wenn jetzt hier so 2 reiche Amerikanerinnen mit so Federboas reinkämen.
Ja.
Sie würden sagen, hey, wow.
Wir hatten reiche Amerikaner in der Familie, und zwar richtig reiche Amerikaner. Der eine hat die Speedwatches erfunden.
Was ist das für eine Erfinderfamilie? Was sind Speedwatches?
Also, wir heißen ja Speidel, ne? In Amerika sagte man Speedel. Sie lacht sich tot.
Ja.
Also, in Amerika sagte man zu Speidel Speedel. Ja? Und der Onkel Edwin, der hat erfunden, dass diese Glieder, und die waren so angeordnet, dass man die auf einem Gummiband, konnte man die ziehen.
Ja.
Das heißt, die hatten
ja,
keine...
Kenn ich.
Ja, das sind Speedelbands.
Das sind Speedelbands. Wir reden über Uhrenarmbänder, aber auch richtige Armbänder. Ich kenne es als richtiges Armband mit so Elementen, die man
genau,
so.
Genau, also die alten, das ist dann irgendwann mal verkauft worden, weil der Onkel Edwin war so wahnsinnig reich, dass er in Milwaukee eine ganze Straße gekauft hat, weil es ihm unangenehm war, Nachbarn zu haben. Und unten hat er dann, und dann hat er ein Memorial, als er dann starb, für sich und seine Frau hat er dann ein Memorial unten. Und das ganze Geld ging an den Tierschutz.
Frau Speidel.
Ja.
Warum schreiben Sie
das weiß keiner.
Ja, warum schreiben Sie einen Roman? Amaryllis, wir kommen da noch hin. Warum schreiben Sie nicht einfach Ihre
Familiengeschichte
auf? Weil es mich
langweilt. Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich erzähle sowas und das finde ich lustig. Aber das sind ja auch Geschichten. Aber wenn ich eine Biografie schreiben würde, müsste ich ja 27 Jahre Horizont oder vielleicht 30 Jahre Horizont mit reinnehmen. Und das sind Sachen, die kann ich nicht, die will ich nicht.
Das weil die Geschichten zu hart sind.
Nein, weil ich es auch schützen will. Es ist einfach, das ist etwas, darüber mag ich nicht schreiben.
Das ist der Verein, wir haben es vorhin in der Bio schon gesagt, den Sie gegründet haben für obdachlose Mütter mit ihren Kindern. Wir kommen da auch gleich noch zu sprechen.
Erst aber mal, jetzt gehen wir mal zu Amaryllis,
ja,
oder?
Nee, noch nicht.
Jetzt gehen wir aus der Schule raus.
Nee, wir gehen nicht, also aus der Schule können wir gerne raus, aber bei Amaryllis sind wir jetzt noch nicht. Barbara Streisand kommt jetzt erstmal. Send in the Clowns, auch wenn es Ihnen in den Fingern juckt, da jetzt schon einen Zusammenhang herzustellen. Können wir kurz? Okay, passt einfach, muss ich Ihnen recht geben. Denn die Protagonisten dieses Romans sind Clowns.
Ich habe ja Lesungen mit Amaryllis und da habe ich musikalische Lesungen. Die Hälfte ist Solo, die Hälfte ist musikalische Lesung. Und meine Tochter Antonia ist Opernsängerin und die singt da drin, aber die singt auch Jazz und anderes. Und da singt sie Send in the Clowns und von ihr, das ist auch traumhaft schön. Im Schlossparktheater haben wir das zum Beispiel gesungen. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair, sending the clouds.
Und hier ein kurzer Einschub in eigener Sache. Hätten Sie nicht Lust, mal bei einer Hörbarust dabei zu sein? Das geht sozusagen ausnahmsweise. Der RBB veranstaltet das House of Podcast mit, der Name sagt es schon, verschiedenen Podcasts, die Sie live vor Ort erleben können. Wir werden eine Hörbarust vor Publikum aufzeichnen am 1. September, das ist ein Sonntag von 16 bis 18 Uhr in Berlin. Zu Gast ist, und darüber freue ich mich sehr, die tolle Moderatorin und Journalistin Anne Will. Wo genau und wie genau und was es mit dem House of Podcasts auf sich hat und wie Sie an die Karten kommen, all das erfahren Sie unter rbb-online.de oder klicken Sie einfach auf den Link in den Shownotes. Liebe Frau Speidel, Sie haben ja schon Bücher geschrieben, die durchaus, ich sage jetzt autobiografisch waren, mit Ihrem damaligen Lebenspartner auch. Das hier ist jetzt Ihr erster Roman, Sie haben es aber eben schon angedeutet, der durchaus autobiografische Züge hat. Jetzt gibt es einen tollen Blick, so ein Zucken, so ein Schulterzucken.
Ich überlasse es dem Leser, ja. Es ist, mein Gott, erstens mal sagte ein sehr berühmter Schriftsteller, alles ist autobiografisch und das stimmt auch, weil du trägst ja ganz viele Erinnerungen in dir und bedienst dich auch an ihnen und wenn ich jetzt auf meine Person zurückkomme, dann bin ich einfach auch durch meinen Beruf darauf fixiert zu beobachten, zu hören, zu spüren und ich sammle das alles. Ich sammle ganz viel Beobachtungen und was ich mit Menschen so für Situationen habe. Und so sind meine Figuren entstanden und wenn man so will, sind das natürlich auch Figuren, die zum Teil vielleicht aus mehreren Personen bestehen, aber die an meiner Seite sind oder waren. Aber nichtsdestotrotz schreibe ich ja nicht, also das ist so und so und so und so gewesen, ja. Sondern ich schreibe fiktiv und die Valerie ist eine erfundene Person. Ich kenne noch nicht mal eine Person, die Valerie heißt, ich finde nur den Namen so schön. Und ich habe mir gedacht, Valerie ist ein schöner Name für eine Clownin, das ist ein feiner Name. Und Lorenzo ist natürlich, muss einen italienischen Namen haben. Lorenzo finde ich auch sehr schön. Also ich sammle durchaus in meiner Kindheitsbeschreibung von der Valerie sind Dinge drin, die mir wirklich passiert sind und die in meiner Erinnerung sind. Zum Beispiel, aber ich will da nicht zu viel verraten, aber meine Großmutter hat in der Tat jeden Stofffetzen gesammelt und hat ihn zu einer kleinen Rolle versehen und eine Stecknadel durchgesteckt, weil es könnte ja sein, dass irgendwo mal ein Loch drin ist und dann muss man das Stückerl Stoff wieder finden und dann bessert man das auch. Das war, so bin ich erzogen worden. Bei uns ist nichts weggeschmissen worden.
Es ist eine Liebesgeschichte, es ist aber auch eine...
Also, das Buch heißt Amaryllis. Amaryllis, wenn man die Pflanze nimmt, die Blüte nimmt und dann die unten diese große Knolle nimmt, dann hat die ja eine Geschichte. Die Amaryllis ist eine Knolle, die im Dunkeln viele, viele Monate liegt, vor sich hin runzelt und kein Licht und kein Wasser und keine Feuchtigkeit und gar nichts hat. Und plötzlich kommt aus ihr, aus dieser Ruhe, wenn man das jetzt so symbolisch überträgt, sich auf den Menschen oder auf die Welt, aus dieser Ruhe heraus sprießt plötzlich ein kleiner, grüner, saftiger Stiel, der mit einem Spitz rauskommt. Wenn die nun entdeckt wird von der Besitzerin der Knolle und diese Besitzerin nimmt die Knolle in die Hand und steckt sie in die Erde, und dann stellt sie sie ans Licht und dann gibt sie ihr was zu trinken, dann wächst die. Und wenn man nett zu ihr ist und sie auch nicht vergisst, sondern sie behütet, dann wächst sie und wird eine der schönsten, prachtvollsten, königlichsten Pflanzen. Und das ist die Metamorphose für eine Person oder für die Welt.
Für die Welt. Eigentlich geht's, glaube ich, allen so. Ne?
Und um das ging's mir. Es ging mir darum, dass du kannst viele, viele Jahre traurig vor dich hin leben und dich immer im Kreis drehen und nicht rauskommend aus deiner Situation. Aber dann plötzlich, wenn du den Mut hast, zu sagen, so, ich halt jetzt inne, ich höre euch in mich hinein und lass mal einfach passieren, was da mit mir passiert. Vielleicht entdecke ich ja irgendeine Begabung oder es passiert irgendetwas in meinem Leben. Ich lerne jemanden kennen oder was auch immer. Und ich wollte einfach einen Roman schreiben über diese Möglichkeit auch. Und dass es nicht immer zur Krone führen muss. Es reicht auch, wenn du eine Feder in der Hand hast. Verstehen Sie, was ich meine? Also ich glaube, du musst nicht immer zum ganz, ganz, ganz hohen, du kannst diesen Traum haben, aber nicht immer sagen, ja, ich muss ihn erreichen, ich muss ihn erreichen. Nein, müssen gar nicht. Ich würde ihn so gerne erreichen. Und wenn ich ihn würde, gerne erreichen würde, kann mir auf dem Weg dahin ganz vieles Tolles passieren. Und plötzlich merke ich, dass das eigentlich gar nicht so erstrebenswert ist, was ich mir immer da so vorgestellt habe. Hätte vielleicht gerne einen Oscar gekriegt, ja. Wäre gern in Hollywood bekannt geworden, als ich ganz klein war. Aber im Laufe der Zeit habe ich gedacht, nee, ich bin ja hier so verwurzelt, ich fühle mich ja hier in dem Land so gut. Also die Valerie hat eine große Möglichkeit, indem sie hinter ihren Lorenzo geht, aber dort eigentlich im Grunde genommen eine Wahnsinnskraft entwickelt. Und ganz am Schluss hat sie eine Metamorphose.
Würden Sie es als Lebensmotto eher sehen, alles kommt zu dem, der warten kann, oder muss man sich auf den Weg machen und suchen?
Also, suchen ist immer so eine Sache. Eigentlich halte ich nicht wirklich was davon. Den richtigen Moment nicht verpassen, aufmerksam sein und dann zuschlagen, wenn der Moment gekommen ist. Und ich kann es mäßig gut. Aber ich habe es doch schon ein paar Mal gut gekonnt.
Okay, gut. Schön. Gene Kelly und Judy Garland hören wir jetzt. Be a Clown, be a Clown.
Be a clown, all the world loves a clown. Show them tricks, tell them jokes, and
Radio 1. Hörbar Prost.
Für die Hauptrolle in einem Fernsehfilm suche ich eine gut aussehende junge Schauspielerin mit dramatischer Begabung, Typ Tochter aus gutem Hause, im Film 18, real, also nicht älter als 25. Das, liebe Frau Speidel, war der Text der Postwurfsendung.
Vom Rainer?
Ja.
Wahnsinn, die wusste ich gar nicht.
Ja. Dramatisch. Also, in einem Fernsehfilm suche ich eine gut aussehende junge Schauspielerin mit dramatischer Begabung, Typ Tochter aus gutem Hause.
Für die letzten Ferien.
Ja. Ja, ja, das war's. Das ist, Gott sei Dank, war dieser Tanz, den Sie mit der Schule getanzt haben oder die Schule mit Ihnen, das hat nicht so harmoniert. Jetzt gibt es zwei Wege. Einmal verließ das Gymnasium nach der mittleren Reife oder rauschte durchs Abitur wegen 6 in Physik und 6 in Mathe. Letztendlich ist es egal. Die Schule und Sie, das war's nicht mehr. Und Sie haben sich dann als Schauspielerin ausbilden lassen. Und offenbar hat Ihre damalige Künstleragentur geschaltet und sich auf diese Postwurfsendung hin gemeldet. Und Sie wurden ihm dann zum Casting angeboten. Wissen Sie noch, wie das war?
Ich muss mich jetzt gerade mal, nee, das ging über eine ganz andere Nummer. Und zwar habe ich 13 in einer zu viel gedreht gehabt.
War das denn dann schon?
Der Rudolf Jugert war quasi der Lehrmeister der Rudolf Jugert, der war der Regisseur von 13 einer zu viel.
Das war eine und ganz bekannte, das müssen wir noch kurz
genau,
sagen.
Genau, 13-teilige
eine
Serie.
Tolle Serie.
Mit Tommy Fritsch und Herbert Herrmann.
Mit dem genau. Sie dann auch eine Liebesgeschichte hatten, 5 Jahre lang. Sie haben mit ihm dann auch später noch diesen unglaublichen Film Fleisch, diesen Thriller gedreht. Mhm. Und in dieser Serie waren Sie Karlchen, eine Töpferin.
Ja. Genau. Aber jetzt bleiben wir mal beim Rudolf Jugert. Der Rudolf Jugert war der Lehrmeister vom Rainer Erle. Der Rainer Erle hat bei ihm Regie gelernt. Und die waren befreundet. Und ich kenne die Version, dass er in seiner Verzweiflung, ja, weil er eben nicht genau diese Form von Schauspielerin über diese Postwurfsendung bekommen hat. Er hat mir mal gesagt, es haben sich, ich weiß nicht, 130 oder
164.
Was, oder 164 Schauspielerinnen vorgestellt bei ihm und er hat nicht eine einzige, hat er wohl den Rudolf Jugert kontaktiert und der Rudolf sagte, du, ich hab sowas, die Jutta Speidel, die spielt das Karlchen bei mir. Dann hat er ihn zu den Mustern geholt, damals gab es noch Muster, das heißt, du hast ja auf Film gedreht und dann ist es kopiert worden und dann hat man sich die Muster angeguckt, also die Regie und die Produktion und da haben sie ihn eingeladen und dann hat er gesagt, bingo, die ist es. Dann bin ich, das werde ich auch nicht vergessen, dann bin ich zu denen nach Dietramszell rausbeordert worden, da bin ich dann hingefahren, ich hatte ja schon ein Auto, hatte schon einen Führerschein, bin da rausgefahren und das kleine Sohn vom Rainer Erler saß da und zerlegte ein Telefon in Einzelteile und ich konnte mich überhaupt nicht auf dieses Gespräch mit dem Rainer Erler konzentrieren, weil ich immer nur gesagt habe, was macht er da? Und jetzt nimmt er das auseinander. Ja, Mann, Moment, ich bin hingegangen und habe geschaut, was er jetzt da aus dem Telefon rausgenommen
und dann haben
hat. Der
Sie gedacht,
Erfinder in
wollte ich grad sagen.
Kam wieder irgendwie. Jedenfalls, der Rainer Erler hat mich dann engagiert. Ohne Vorsprechen, ohne alles, nur dieses Vorstellen und dieses Telefon.
Ja,
der Dominik, der, wenn er das hört, den Podcast, er lacht sich tot.
Ich liebe das. Und es zeigt. Es zeigt, dass das fällt auch unter diese Beobachtungen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Das eine findet auf der Hauptbühne statt, die großen Dramen. Aber das, was man sozusagen drumherum, was der Radar sonst noch so alles aufzeichnet. Aber er brauchte ja im Grunde auch gar kein Muster, weil Sie waren da ja schon eine Schauspielerin, die sich in einer erfolgreichen Serie profiliert hatte.
Ja, aber ich war immer noch, also hatte schon Schauspielschule. Ich habe auch schon Theater gespielt gehabt, also es war ja schon nach 74, 75, da habe ich schon große Rollen am Theater gespielt gehabt, aber nichtsdestotrotz, ich war ganz, ganz lange sehr frisch, sehr, ja, wie soll ich das sagen, naiv nicht, sondern einfach so, noch so nicht geglättet, noch nicht so noch nicht in so einer Bahn. Ich war sehr, sehr offen für alle Impulse, für alles. Also mit mir konnte man arbeiten.
Ist das nicht bis heute so? Also als geglättet würde ich sie nun weiß Gott nicht beschreiben.
Nein, das nicht, aber damals konnte ich mich ganz schlecht einschätzen noch. Ich war mir meiner Wirkung absolut nicht bewusst. Das hat sich natürlich im Laufe der vielen, vielen Filme und der vielen langen Arbeit absolut verändert. Ich kann das schon sehr viel gezielter einsetzen. Also das ist ja auch ein Teil der Professionalität, ne? Die hatte ich damals einfach noch nicht. Und auch am Theater suchte man sowas, ne? Also ich habe nicht umsonst die Elektra gespielt, weil der Rudolf Nölte einfach auch genau sowas wollte. Er wollte etwas Frisches, etwas. Ich kann jetzt gerade das Wort nicht finden. Sehr schade. Also ungebrochen. Es gab ganz lange auch so die Tendenz von Regisseuren, dass sie jemanden brechen, um daraus was Neues zu kriegen. Ich war einfach, ja, mich hast du so als ganzes Paket gekriegt. Und nicht eben richtig professionell, sondern ich hatte eine gute Schauspielausbildung, technisch super gut. Aber was das Schauspielerische angeht, muss ich sagen, war ich absolut noch im Formen. Also,
aber das
ich war
das,
ungebacken.
Ja, aber das ist ja das, was man möglicherweise nach vielen Jahren der Routine versucht, wieder zu bekommen, könnte ich mir vorstellen. Denn das ist ja auch das, was die Süddeutsche Zeitung, um sie jetzt nochmal zu zitieren, wahrscheinlich schrieb zu ihrem 70. Geburtstag.
Ja, das finde ich übrigens, muss ich sagen, also was diese Journalistin geschrieben hat, war so wunderbar. Ich war richtig zu Tränen gerührt, weil ich hatte das Gefühl, ich bin erkannt worden. Und ich habe sehr, sehr oft in meinem Beruf das Gefühl gehabt, man sieht mich nicht richtig. Also man erkennt mich nicht. Und das war ganz toll, weil da wurde ja auch gesagt, dass eben alles möglich ist. Und dieses alles möglich sein lassen, das ist ein Teil, wie ich immer mein ganzes berufliches Dasein gesehen habe. Es ist alles möglich. Es muss gefordert werden oder es muss sich entwickeln dürfen. Aber wenn du gar nicht angefordert wirst, weil man immer glücklich ist über das, was du überhaupt lieferst, dann ist es schade. Weil ein ganz großer Teil, der in mir drin steckt, nicht zum Blühen kommen darf, weil man es gar nicht sieht, weil man es gar nicht will. Ja? Und da muss ich sagen, da haben manche Kolleginnen sehr viel größere Chancen gekriegt, aber ich darf nicht undankbar sein.
Ich muss jetzt
wir
hier
müssen
gerade
das
einen Kampf
Croissant
kämpfen.
Verstecken.
Ja, es gibt hier ein Croissant.
Ein Quietsche-Croissant.
Das die ganze Aufnahme hier sprengen würde. Machen wir uns da nichts vor. Ich gebe Ihnen mal eine ganz kurze Dings hier.
Ich würde es ihm nicht geben.
Ich glaube, niemals gebe ich Ihrem Hund dieses Quietsche-Croissant, aber meinem Hund auch nicht. Ich verstecke es jetzt nur. Ihr Hund ist so beharrlich und möchte es unbedingt haben, dass ich...
Der lässt Ihnen jetzt keine Ruhe.
Nee, ich werde hier gerade bedrängt von zwei Hunden, deswegen lassen Sie uns in die Musik flüchten und dann müssen wir die Situation irgendwie klären. Notfalls müssen wir den Martin Rütter anrufen und fragen, wie wir
ich
uns
verhalten sollen. Ich würde einfach das Croissant in die Küche legen, da wo es hingehört.
Nino Rota haben Sie mitgebracht. Filmmusik aus La Strada. Wollen Sie uns dazu noch was sagen?
Wie gesagt, La Strada Fellini ist eines der ersten Filme, die mich tiefst, tiefst berührt haben. Und ich habe ihn mir auch nochmal angeschaut, bevor ich diesen Roman geschrieben habe, weil ich einfach nochmal in diese Situation kommen wollte. Und was da Giulietta Masina gespielt hat, ist fantastisch.
Hörbar@radio1, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Wir machen eine Sommerpause. Von wann bis wann ist die, liebe Miriam?
21. Juli.
21. Juli bis?
1. September, das heißt am 8. September ist die erste reguläre Hörbar.
Am 8. September ist die erste reguläre Hörbar, falls Sie es nicht gehört haben. In dieser Zeit können Sie sich natürlich mit dem Hören von bereits ausgestrahlten Interviews behelfen. Sie können, ach, ich weiß es gar nicht, 600 Gespräche nachhören, wenn Ihnen danach ist. Die wirklich unterschiedlichsten, großartigsten Menschen, allein in den letzten 2 Jahren, waren zum Beispiel hier Adele Neuhauser, Fritz Karl, Ariana Barbory, Tristan Pütter, war auch eine sehr schöne Sendung, Keschrau Beros, Dani Levy, Dirk von Lozo, Eva Karl Faltermeier, Thorsten Sträter. Also Sie merken, sehr unterschiedliche Gäste. Charlie Hübner, Merit Becker, Martin Wuttke, René Polisch oder Giovanni Di Lorenzo. Also alles Möglichkeiten, sich Gespräche nochmal anzuhören. Heute ist hier die Schauspielerin und Autorin Jutta Speidel. Als Sie dann in der Schauspielerei steckten, durchaus erfolgreich, aber so, wie sie sich selbst beschreiben, gar nicht unbedingt gesteuert von dem Wunsch, irgendwo hinzukommen. Also so, wie ich sie mir vorstelle, waren sie einfach ganz happy, da zu sein und vielleicht auch in ihrem Element zu sein, weiß ich nicht. Haben sie das Gefühl gehabt, sie sind beruflich angekommen, kann man das sagen?
Angekommen, ich war ja so jung, also angekommen.
Ja, aber so, dass sie sagen, hier bin ich richtig.
Ja, davon war ich felsenfest davon überzeugt, ja, das ist richtig. Trotz alledem voller Unsicherheit. Also ich war sehr, sehr oftmals nicht von mir überzeugt. Vielleicht ist das ganz gut. Ja, also ich denke, man geht aus einer Sache raus und denkt, ja, hat man wirklich alles geleistet, was man leisten könnte, und dann... Oftmals ist ja so, wenn du dann die Szenen probierst zu Hause, dann bist du sehr viel besser als am Drehort. Hast du das Gefühl, ja? Ob es so stimmt, weiß ich gar nicht. Aber ich hatte das sehr oft, dass ich dachte, Menschenskind, was habe ich denn da heute gespielt? Das ist ja wirklich, ja, mau gewesen. Aber ich könnte es ja viel besser. Aber die Chance war nun leider schon vorbei. Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Ob es nicht einfach eine Befindlichkeit ist, ne? Dieses Unsichersein mit sich, das ist berufsbegleitend. Ich glaube, es gibt kaum Schauspieler, die das nicht haben. Also, ich rede von Schauspielern, nicht von Darstellern. Hehe.
Ja,
was
ja.
Was ist der Unterschied? Ja.
Na ja.
Es ist ein Unterschied. Ich stelle mich da oder ich mache.
Oder ich stelle jemanden da.
Ja, aber das Schauspiel ist ein Beruf und eine Berufung.
Ein Handwerk. Würden Sie so weit gehen?
Auch,
ja, natürlich.
Unbedingt, natürlich.
Und wenn wir das jetzt schon so analytisch sehen, was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat die Regie dabei? Ist schwierig, die Frage zu beantworten wahrscheinlich, ne?
Naja, die Regie hat das große Ganze im Blick, ne? Die hat sowohl am Theater wie auch beim Film, weiß sie, wo es hinführt. Und sie hat sehr viel damit zu tun, dass sie die Bausteine, das Mosaik zusammenfügt. Und wenn so ein Mosaiksteinchen einfach ausbricht, in die eine oder andere Richtung, in gut oder schlecht, dann kann es für einen Regisseur schon auch sehr schwierig werden. Und deshalb gibt es ja auch manchmal Umbesetzungen. Auch am Theater habe ich schon mehrere Umbesetzungen erlebt. Der Regisseur im besten Falle ist einer, der sehr gut zugehören kann, der sehr viel fühlt und der lässt, der auch loslassen kann. Einer, der sich freut über das, was ihm geschenkt wird. Denn wir verschenken auch uns, und das ist eine sehr sensible Sache. Und wir sind auch sehr empfindlich da. Und wenn wir merken, dass ein Regisseur es eigentlich nicht wert ist, dass du ihm das schenkst, dann fängst du an, dich zu genieren. Also ich tue das jedenfalls. Dann denke ich mir, der weiß gar nicht, was ich mache. Der versteht das gar nicht. Der empfindet das ja gar nicht. Der muss mich für einen Vollidioten halten, was ich da spiele. Dann kann es sehr schwierig werden. Aber es gibt eben, Gott sei Dank, manchmal Regisseure, wo du sagst, dem schenke ich wahnsinnig gerne was. Weil ich weiß, dann freut er sich. Und dann geht er am Abend ins Bett und sagt, oh, ich habe ein dickes, fettes Geschenk gekriegt. Und dann fühle ich mich auch wohl. Dann kann ich ganz gut geben. Ist nicht so einfach für jemanden, der nicht in dem Beruf ist, das zu verstehen. Ich rede jetzt von unseren Zuhörern, aber es kann ich nicht anders beschreiben.
Haben Sie selbst denn mal mit dem Gedanken gespielt, Regisseur?
Nein. Nee, das interessiert mich nicht. Ich bin keine Domteuse. Nee, ich kann es einfach nicht. Das werde ich nicht. Ich könnte auch nicht unterrichten.
Welche Geschichte bringen Sie denn mit der Bohemian Rhapsody in Verbindung?
Also erstens mal ist eine der größten Balladen der Musikgeschichte, wie ich finde.
Was für ein Kunstwerk.
Es ist ein Kunstwerk. Ja. Freddie Mercury ist für mich ein genialer Musiker, ein genialer Sänger. Und ich kann den immer wieder neu entdecken. Das ist unfassbar, was der für Möglichkeiten hat, was der aus einem Wort rausholt, singenderweise. Also ich bin immer absolutely fascinated.
Wie hören Sie Musik? Wann und wo? Wo begegnen Ihnen Songs, neue Songs? Hören Sie Radio?
Ich höre Radio, viel Radio. Ich bin in Bayern so ein bisschen, also leider Gottes, wir haben schon auch so Unabhängige, die ganz außergewöhnliche Sachen mal bringen. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt, ich höre Deutschlandradio. Ich finde, da gibt's ganz viele Songs, die sind ja auch sehr, haben sehr viel Norweger, Lappen.
Schade, dass sie keinen Lappisch.
Skandinavien. Ja, aber ganz verrückte Eismusik bringen sie dann und also verrückteste Sachen und sie machen wahnsinnig viele französische Chansons und ich mag Sassy oder Eloise, also ich mag sowas. Und ich lege mir in der Tat immer noch Platte auf, ne? Also wenn ich koche ja gerne. Und wenn ich koche, dann suche ich mir mal vorher die passende Musik aus.
Aber Sie haben keinen Plattenspieler.
Doch,
in der Küche. In der Küche haben Sie einen Plattenspieler, Frau Spargel?
Ich hab eine offene Küche zum Wohnzimmer und ich habe absolut einen Plattenspieler da. Ich habe sogar im Haus 3 Plattenspieler.
Wirklich?
Ja, wirklich. Ja, ganz oben im 2. Stock sind die ganzen alten Beatles.
Und dann haben Sie, bitte sagen Sie und jetzt ja, Putzen, noch einen Partykeller.
Aber ich habe eine Sauna und in der Sauna in der Tat steht auch einer.
Das glaube ich jetzt
doch
nicht.
Doch, weil ich das schön finde. Ich finde, in der Sauna einen Plattenspieler haben und eine Platte vorher aufzulegen und dann 10 Minuten zu schwitzen zu den Stones, finde ich ziemlich gut. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Sie haben mir gerade gesagt, Frau Speidel, Sie sind ein Mensch, der sich empören kann. Und aus einer Empörung heraus haben Sie den Verein Horizont e.V. gegründet.
Ja, weil ich es unfassbar fand, dass ich mittlerweile vor fast 30 Jahren in der Stadt München obdachlose Kinder entdeckt habe. Ich habe diese Geschichte oft erzählt, dass ich in einer Pension war und da waren ganz viele abgerissene Leute drin und ich musste dort geschminkt werden und dann habe ich gefragt, was das ist und dann ist es eine Obdachlosenpension gewesen mit schimmeligen Wänden. Das war eine der Sachen, aber die Tatsache, dass in einem Land wie Deutschland, wir müssen jetzt zurückgehen, wirklich vor 30 Jahren, ja, stellte sich Deutschland als eine der reichsten, fortschrittlichsten, wirtschaftlich bestens dargestellten Länder dieser Erde ist. Und in diesem Land gab es, und ich habe 2 Jahre recherchiert, in fast jeder Stadt obdachlose Kinder. Und keiner von der Politik, keiner von den Medien, keiner in der Gesellschaft hat sich darüber empört und gesagt, das machen wir zu einem Hauptthema. Sondern man hat versucht, es zuzudeckeln, irgendwie zu handhaben. Ja, die Städte haben das oder die Gemeinden, Kommunen haben das irgendwie gehandelt. Ja, aber es geht ja um das Konzept. Es geht darum, wie kann ein obdachloses Kind, erstens mal, mit wem lebt dieses obdachlose Kind zusammen? Mit Vater, Mutter und Geschwistern? Oder ist es nur ein einzelnes Kind mit einer Mutter? Oder ist es ein einzelnes Kind mit einem Vater? Was auch immer, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass bei 98% aller Frauen und Kinder häusliche Gewalt steht.
Ja, leider.
Und auch das wird nicht, es ist zwar mittlerweile ein Thema, aber es ist nicht das Hauptthema. Und jetzt gibt es eine sogenannte soziale Gewalt, die bezieht sich darauf, dass also ganz viele Männer zum Beispiel die Wohnungen angemietet haben und der Mietvertrag auf sie läuft oder sie haben sie gekauft und der Kaufvertrag läuft auf sie und nicht auf die Mutter gemeinsam. Und die Frau ist jederzeit auf die Straße zu setzen. Und die Frau nimmt ihre Kinder mit, weil der gewalttätige Mann, ob das nun physische oder psychische Gewalt ist, ist in jedem Fall nicht daran interessiert, seine Kinder zu behalten. Und wenn, dann nur, um die Frau zu verletzen. Also die Situation ist eine ganz prekäre. Darüber wird in der Politik geredet, darüber redet man. Aber vor 30 Jahren hat man nicht darüber geredet. Und man hat auch nicht darüber geredet, wo die untergebracht sind und was für diese Frauen und Kinder gemacht wird. Und das war mein Ansatzpunkt. Dann habe ich gesagt, so, man muss das, und das war Empörung, wirklich Empörung, dass man da nichts dagegen tun kann. Und natürlich bin ich dumm angeredet worden, jahrelang von Männern, die sagen, ja, mei, da muss halt die Frau ein bisschen netter zu ihrem Mann sein, ja. Oder so, solche Sätze, wenn die dann gefallen sind. Oder auch, Frau Speidlitz, das mache ich jetzt, ja, aber in 5 Jahren haben wir die Situation gar nicht mehr. Und ich dachte mir, hä, gibt's das? Die schauen alle nicht wirklich hin. Und so ist halt auch das sehr lange verbummelt worden, wie so vieles in der Politik.
Es ist leider, Sie sagen, die Politik spricht inzwischen drüber, aber es gibt so viel Konkurrenz. Es gibt so viele konkurrierende, ebenfalls existenzielle, für viele existenzielle Themen, die dann, und dann gibt es so eine komische Prioritätenliste natürlich, und da fällt dieses Thema plötzlich ganz schnell hintenüber. Dieses mit den Femiziden, geht das schon in diese Richtung, weil letztendlich geht es darum, dass verhindert werden muss, dass Frauen und Kindern, überhaupt als Menschen, körperliche Gewalt angetan wird, aber meistens sind es noch die Frauen und die Kinder. Und wie verzweifelt muss eine Frau sein, ihre Kinder zu nehmen und lieber rauszugehen, lieber draußen zu leben, ohne zu wissen, wohin, ne? Denn diese Unterkünfte sind, es ist toll, dass sie das ins Leben gerufen haben, so dass sie wenigstens einige kleine Familien, einige Frauen mit ihren Kindern retten können. Aber auch Frauenhäuser sind heillos überlaufen, ja. Und da gibt es einen riesengroßen Bedarf. Vielleicht können Sie uns von Ihrem positiven Beispiel ein bisschen erzählen, denn Ihre Eigeninitiative hat es ja zumindest im kleinen Rahmen geschafft.
Wir haben eigentlich sehr schnell herausgefunden, dass das Geheimnis einer Gesundung eines Kindes oder einer Frau, die traumatische Erfahrungen erlebt hat innerhalb der Familie, eigentlich die Bildung ist. Die Bildung ist eine der absoluten Grundsteine dafür, dass sich ein Mensch aus seiner Situation herausentwickeln kann, nämlich durch Verstehen. Dass er versteht, warum etwas so und so ist und dass er Gegenargumente hat, wenn ihm zum Beispiel um die Ohren fliegt, dafür bist du zu blöd. Eine Frau, die bei uns einige Jahre ist, wird sich das nicht mehr gefallen lassen, so einen Satz, dafür bist du zu blöd. Weil sie sagt, nein, ich bin nicht zu blöd. Ich habe vielleicht nicht eine Ausbildung, vielleicht bin ich anders aufgewachsen wie du, aber ich habe gelernt, dass ich meine Ansichten vertreten kann und dass ich dafür stehe, was ich sage. Und um so einen Satz überhaupt sagen zu können, brauchst du einen Background, der dir Sicherheit, Liebe, ja, Vertrauen, ganz viel mitgibt, dass du ein Standing hast, wo du sagen kannst, ich kann argumentieren und ich kann mich darstellen und ich kann mich auch selbst in Schutz nehmen. Und das Gleiche können die Kinder bei uns sagen. Und das ist die Aufgabe von Horizont. Und da führt ein ganz, ganz großer Weg hin. Der geht über unsere Förderung, die sowohl für die Frauen, die manchmal eben Analphabeten sind und erstmal die Sprache lernen müssen. Es ist für uns auch ganz wichtig, diesen Frauen klarzumachen, dass wenn sie eine Integration haben wollen, wenn sie wieder in dieser Gesellschaft einen Fuß fassen wollen, und das wollen sie, weil sie möchten ja raus aus ihrer Situation, sie wollen einen Beruf erlernen, sie wollen ihr eigenes Geld verdienen und unabhängig sein vom Mann, ganz egal aus welchen Kulturen sie kommen, ganz egal, ob der Mann, was weiß ich, Universitätsprofessor ist oder ob er nur am Bau arbeitet. Es ist egal, sie wollen rauskommen aus der Situation und dafür brauchen sie Bildung. Sie müssen lernen und da gehört Disziplin dazu und das ist ein ganz, ganz schwerer Weg. Aber das ist die Aufgabe von Horizont. Unsere Kinder nehmen das an. Wir haben lauter Kinder, die in höhere Schulen kommen oder Kinder, die zumindest ihren Quali machen. Aber es ist so, dass keines unserer Kinder in der Schule hängen bleibt und keiner guckt auf sie, sondern sie sind stolz, dass sie so viel wissen. Und wir machen ganz, ganz viel in der Förderung, das weit über das Schulische hinausgeht, sondern was wirklich Allgemeinbildung angeht. Und wir geben auch sehr darauf Acht, wie ernähren sich unsere Kinder, mit wem haben sie Umgang, was für Diskussionen entstehen da. Und unsere Kinder kommen auch zu uns und sagen, ich habe ein Problem. Und das ist toll. Wenn sie den Schritt gelernt haben, dass sie sagen, ich habe ein Problem, dann sind sie auf einem super tollen Weg.
Und 1997 ging es los, das heißt, es müsste jetzt auch schon Kinder geben, die jetzt als junge Erwachsene...
Oh ja. Und wir haben ganz tolle Begegnungen. Wir haben einen Konditormeister, wir haben eine Hebamme, wir haben einen Optiker. Wir haben einer, der das Hotelfach gelernt hat, der mich zufälligerweise in einem Lokal, in einem Hotel bedient hat und gesagt hat zu mir, Frau Speidel, was möchten Sie gern trinken?
Wahnsinn.
Dachte ich mir, ach, ein junger Mann, der mich kennt, das finde ich ja toll. Und dann bleibt er vor mir stehen und sagt, Sie kennen mich nicht mehr. Und dann sage ich, nein, ja, ich war mal ein Horizontkind. Ich bin auf diese Menschen wahnsinnig stolz, auch auf Frauen, die es geschafft haben. Und ich kann nur sagen, es sind einige tausend, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7, 8.000 Menschen, wow, denen wir geholfen haben in diesen vielen Jahren. Und es macht einfach Sinn. Und wir bauen jetzt das dritte Haus, es wird wieder ein Schutzhaus. Und wir machen ein Traumatherapie- und Gesundheitszentrum rein. Und das ist eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig, weil Traumatherapie gibt es zwar, aber du hast als Kassenpatient wahnsinnig lange Wartezeiten und Menschen, die sehr traumatisiert sind, brauchen sofort Hilfe. Und wir hoffen, dass wir das auf die Beine kriegen, aber das ist ein Akt für sich. Und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, ich brauche Unterstützung finanzielle. Und das ist natürlich auch eines der ganz, ganz großen Themen, dass wir tolle Spender haben und tolle Personen haben, auch aus dem Privaten, die uns unterstützen und wir können nicht genug davon haben.
Also schauen Sie sich die Seite auch gerne mal an,
www.horizont-münchen.de.
Also wirklich Hut ab, Gratulation, dass Sie das gemacht haben und immer noch machen. Und was da entstanden ist, da gibt es Gärten, da gibt es glaube ich auch sogar ein Restaurant, habe ich das richtig gesehen?
Ja, wir haben eine Kulturbühne zum Beispiel, der Spagat ist inzwischen also ein preisgekröntes kleines Theater, weil wir themenbezogen für Horizont Geschichten zum Beispiel über Kindesmisshandlungen oder über Obdachlosigkeit, über Migranten, wir haben eine ganz tolle Migrantengeschichte gehabt. Also wir haben mein Leben mit Martha, mit einem demenzkranken alten Dame zu leben und wir sind haben Preise gewonnen und das ist Theaterpreise, also ist ganz fein. Ja.
Schön.
Und wir haben drei Werkstätten, wir haben eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine Töpferei und unsere Kinder haben immer was zu tun.
Wann haben Sie das letzte Mal getöpfert?
Ich habe vor wahnsinnig langer Zeit das letzte Mal getöpfert, als ich...
Sie haben das gern gemacht,
ich habe es gelernt für Karlchen, Dreisen und dazu viel.
Okay, ja. Wir haben noch Musik, Stefan Nölle, featuring Vera Klima, Wie es mich zieht. Was müssen wir über diesen Song wissen?
Stefan Nölle ist ein ganz wunderbarer Percussionist, mit dem ich auf der Bühne stand. Lippenrot habe ich mit ihm gemacht und der bei uns im Spagat in unserer Kulturbühne eine Reihe hatte, Be My Friends, und mit Jazzgrößen aus Deutschland, Österreich und Schweiz aufgetreten ist. Und er ist selber auch ein Singer-Songwriter und hat eine wunderbare Stimme und schreibt sehr persönlich. Und das ist aus seinem Album.
Durch eine Wüste, mein Wasser reicht noch kurze Zeit. Ich versinke im Sand, die Füße sind schwer. Hättest du das gedacht, alles dauert eine Ewigkeit und hier gibt's weit und breit nur Geröll und der Horizont ist leer.
Liebe Frau Speidel, Sie haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau den richtigen Moment abgepasst, vor der Pandemie, bevor alle Welt plötzlich Kopfstand oder Stillstand und haben nochmal eine sehr große Reise gemacht.
Ja.
Das war vom Timing her perfekt,
aber,
oder?
Ja, also keine Sau wusste das vorher, ja. Aber nee. Ich bin, Gott sei Dank, weil ich Emirates gebucht hatte, ich kam raus. Andere, die Singapore Airlines hatten, kamen nicht mehr raus. Ich war in Neuseeland 2 Monate, ja. Und ich bin über Australien zurück, weil ich Rainer Erler besucht habe und seine Frau.
Da ist er wieder.
Über Perth.
War das eine Reise, die Sie sich schon länger vorgenommen und gewünscht haben?
Ja. Eigentlich habe ich mir mehrere Reisen gewünscht. Das wäre jetzt die erste gewesen. Ob noch eine zweite kommt, weiß ich nicht. Muss man mal sehen. Aber ich lebe gerne auch auf solchen Reisen alleine. Ich mache das alleine und habe dann so meinen eigenen Stil, wie ich ein Land bereise. Und das liebe ich.
Was ist das für ein Stil?
Sehr unkonventionell.
So einfach ich drauf weiß, losgehen, oder was?
Ich weiß eigentlich, ich habe eigentlich immer nur einen Hinflug- und ein Rückflugticket und dann lasse ich mich überraschen, wo es mich hinzieht. Und das habe ich, habe schon beide Inseln angeguckt, das war mir ganz klar. Und ich musste dann natürlich, weil ich nach Perth weiter dann zurückgeflogen bin, musste ich Auckland auf alle Fälle ansteuern. Aber lustigerweise bin ich gar nicht über Auckland zurückgeflogen, sondern über
gar doch, nicht wichtig.
Ja, ist
gar
ja
nicht
auch
wichtig. Wichtig wäre ja. mir, dass sie dann wahrscheinlich mit sehr leichtem Gepäck reisen.
Ich reise mit relativ leichtem Gepäck. Ich habe mir ein Auto gemietet. Ich habe meine ganzen Klamotten hinten in den Kofferraum reingelegt, wie in einem Schrank, dass es ganz ordentlich ist. Und ich habe einen Rucksack dabei und da habe ich mir jeden Tag die Sachen rausgeholt, wo ich mir dachte, die brauche ich heute und die brauche ich morgen. Und ich hatte immer eine gute Flasche Wein in einer gekühlten Box. Und ich habe mich mittags immer hingesetzt und habe geguckt, wo ein Airbnb oder ein Campingplatz oder was ist, was ich noch an dem Tag erreichen wollte. Und das habe ich dann gemacht.
Hatten Sie Erwartungen an diese Reise und oder haben Sie versucht, ohne?
Also ich habe Freunde, deren Tochter nach Neuseeland ausgewandert ist und von denen ich so viele schöne Sachen gehört hatte. Und ich war ja in den 200 Women's drin, das ist ein Buch vom Sandmann Verlag. Und da habe ich den Fotografen, den Kieran Scott, kennengelernt. Und der Kieran ist auch von Auckland. Und den Kieran habe ich dann angeschrieben und habe gesagt, du, ich würde nach Auckland kommen, hast du Zeit? Wir haben uns also in der Tat zu einem Abendessen getroffen. Und so sammelte ich immer mehr von jedem Ort zum nächsten Ort einfach Meinungen, wo ich unbedingt hin müsste. Und das war wunderbar. Und ich habe mich immer um 11 Uhr ungefähr in ein Café gesetzt und habe dann mit irgendjemandem geratscht und habe gesagt, if you would be me, what would you tell me where I have to go?
Das ist eine gute Idee.
Ja. Und da habe ich also ganz tolle Empfehlungen gekriegt. Was ich ja nicht auslassen soll. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die das gut findet, dann mache ich das. Und schau mal. Und ich war nie enttäuscht.
Es ist interessant, weil so wie Sie sich beschreiben, klingt das so autark. Und wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte so in medialer Begleitung, wenn ich mir so Artikel durchlese, Interviews oder so, gibt es kaum ein Interview, in dem Sie nicht gefragt wurden und Mann an ihrer Seite.
Ja, schrecklich.
Und sind sie neu verliebt und sind sie wieder glücklich verliebt und überlegen sie, ob sie nochmal heiraten. Also irgendwie wurden sie ständig in Relation gesehen zu Beziehungen und sind aber offenbar jemand, der sehr gut und sehr gerne auch alleine ist.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja viele, viele, viele Jahre immer alleine gelebt. Also ich bin ja nicht von einer Beziehung in die nächste gestolpert. Da waren ja immer manchmal Jahre dazwischen. Also und jetzt lebe ich auch schon wieder 10 Jahre alleine.
Sie haben eben gesagt, das ist eine von mehreren Reisen, die ich gerne machen würde. Mhm. Was würden Sie sich jetzt noch für eine Reise wünschen als nächstes?
Ich würde sehr, sehr gerne mit dem Fahrrad und Rucksack durch Japan. Auf die ganzen Inseln auch.
Mhm. Mit dem Fahrrad?
Ja.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, weil ich weiß, dass, also Fahrrad ist ja nicht nur Beijing, 1 Million Bicycles in Beijing, auch die Japaner reisen mit dem Fahrrad. Und du kannst ja ganz toll reisen, auch mit dem Zug. Und da kannst du das Fahrrad mitnehmen und kannst auf die Inseln fahren. Und ich glaube, Fahrrad ist einfach die schnellere Möglichkeit, voranzukommen, als zu Fuß zu gehen.
Das ist wahrscheinlich wirklich so. Und könnten Sie Gustav da mitnehmen? Gustav
nein,
muss man kurz,
nein,
ob er mich anguckt gleich.
Das ist ganz schlimm. Und deswegen ist es ja, ich hatte Gustav noch nicht, bevor ich nach Neuseeland. Es gab so ein paar Eckpunkte und habe ich gesagt, wenn das alles eingetreten ist, dann fahre ich. Und dann sind diese Dinge eingetreten und dann bin ich gefahren.
Genau, dazu gehörte Gino. Gino war ganz, ganz lange ihre große Liebe, ein Hund an ihrer Seite, der ist 17 geworden und der hat das Zeitliche dann gesegnet. Und für den Moment waren sie frei, also unfreiwillig frei, wenn man so will. Ich glaube, das können alle Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen.
Ja, du kannst so eine große Reise eigentlich nur machen, wenn du nicht immer ein schlechtes Gewissen hast. Und ich hatte in Neuseeland überhaupt kein schlechtes Gewissen. Weder Horizont, noch meinen Kindern, noch meinen Enkeln, noch meiner Mutter. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, noch meinem Hund.
Okay. Gut, dann weisen wir jetzt nochmal darauf hin, dass Sie mitten in der Lesereise noch sind. Leider liegt die Lesung im Schlossparktheater gerade hinter uns. Die können wir jetzt nicht mehr empfehlen. Die ist super gelaufen. Aber Sie kommen nochmal wieder nach Karlshorst am 19. Oktober.
Das ist weit hin, aber das ist auch die musikalische Lesung, ja.
Und wer eine Amaryllis-Lesung miterleben möchte, schauen Sie bitte einfach auf die Homepage des Verlags. Das wäre dann www.langenmüller.de. Dann gehen Sie auf Amaryllis und da werden Ihnen die Daten der verschiedenen Lesungen angezeigt, bis ins nächste Jahr hinein.
Ja, ja, weit ins nächste Jahr. Also wir sind im Mai, praktisch im Frühjahr haben wir, glaube ich, 10 oder 15 Lesungen schon. Hm. Aber wer ein Hörbuch hören möchte, das ich selbst eingelesen habe, was sehr amüsant ist, der kann das auch tun, indem er einfach Amaryllis anklickt und dann kommt er auch auf die Hörbuchseite.
Dann werde ich jetzt zum Schluss nochmal eine Frage mir überlegen, deren Beantwortung man eines von 3 Exemplaren von Amaryllis gewinnen kann. Und zwar frage ich jetzt gleich nach dem Namen des Films. Also den dürfen Sie nicht verraten, aber Sie haben 1988 mit Sean Penn und Martin Sheen zusammengedreht. Mein lieber Spitz. Also, wer dieses Buch gewinnen will, muss uns sagen, wie hieß dieser Film. Aber können Sie uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen was
Ein Hinweis, wie diese Zusammenarbeit war. Ach so, aber ich kann einen Hinweis geben, was das
können Sie auch.
Berlin. Ja. Spezifisch.
Das sind 3 Worte und 1 kennen wir jetzt. Gut. Wie war das mit denen? Mit Sean Penn, Martin Sheen?
Also Martin Sheen ist ein absolut cooler Typ. Und ich war sehr viel in meiner Freizeit am Abend bei ihm mit seiner Frau und den Kollegen und wir haben Trivial Pursuit gespielt. Sean Penn, kann ich nur sagen, dem bin ich nicht näher gekommen. Der war damals mit Madonna noch verheiratet und Madonna war auch da. Er hat übrigens Leo Penn, der die Regie führte, einen zauberhaften Vater, wirklich. Mhm, was man gar nicht meinen sollte, dass der so einen Sohn hat. Ich finde Sean Penn einen grandiosen Schauspieler. Punkt.
Okay, schön. Manchmal erfährt man ja am meisten über die Sachen, die man nicht gehört hat. Genau. Gut, das heißt, Sie sind Madonna mal begegnet. Sie hat ihren Mann bei Dreharbeiten besucht.
Ja.
Okay, gut. Ich merke, dass wir das nicht vertiefen. Also, wie hieß der Film 1988 mit Sean Penn, Martin Sheen, Jutta Speidel? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail, damit wir Ihnen das Buch zukommen lassen können. Frau Speidel, herzlichen Dank für all die großen und die kleinen Geschichten und toll, dass Sie das mit Horizont gemacht haben. Das ist da jetzt so viele Menschen schon gibt und so viele Familien, denen Sie geholfen haben. Und wenn Sie den Verein Horizont e.V. unterstützen möchten, gehen Sie auf www.horizont-münchen.de. Der letzte Song, den haben Sie im Zug entdeckt. Simply Red. Die haben ein neues Album oder ein verhältnismäßig neues Album rausgebracht. Wie heißt das Lied? Haben Sie das zufällig im Kopf?
It wouldn't be me.
Möchten Sie dazu noch was sagen oder wollen wir es einfach spielen?
Das spielen wir jetzt einfach, okay, weil es ein wunderbarer Rausschmeißer ist.
Vielen Dank. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.